Gestern ist ein besonderer Film in den deutschen Kinos angelaufen. Die Saat des heiligen Feigenbaums vom iranischen Regisseur Mohammad Rossolov. In Cannes hat der Film den Spezialpreis der Jury bekommen. Deutschland schickt ihn für den Auslands-Oscar ins Rennen. Vor allem aber ist es ein Film, der unter besonderen Umständen im Iran entstanden ist. Denn drehen musste Mohammad Rossolov heimlich. Schon in seinem letzten Film vor 4 Jahren, There's No Evil, hat der Regisseur ja die Fragen verhandelt, unter welchen Umständen und zu welchem Preis man in einem totalitären Staat seine Integrität und Freiheit bewahren kann. Inzwischen ist Rossolov geflohen und lebt in Deutschland. Wir sprechen jetzt über seinen aktuellen Film mit unserer Radio 3 Filmkritikerin Anke Sterneborg. Guten Morgen, Anke.
Guten Morgen.
So, die Saat des heiligen Feigenbaums also. Der Film spielt ja während der Unruhen, die den Iran 2022 erschütterten, nachdem Jina Amini in Teheran in Polizeigewahrsam gestorben war. Festgenommen wurde sie wegen des nicht richtig getragenen Kopftuchs. Worum geht es jetzt konkret im Film?
Ja, in gewisser Weise ist der Film eine Fortführung von Das Böse gibt es nicht, denn wieder geht es um die moralischen Implikationen der Todesstrafe und wieder wird im Privaten das Politische gespiegelt. Im Zentrum stehen Iman und seine Familie. Iman wird befördert zum Ermittler im Revolutionsgerichtshof mit Aussicht darauf, bald Richter zu werden. Für die Familie bedeutet es Vergünstigungen, eine größere Wohnung in einer besseren Gegend, in der dann auch jede der beiden Töchter ihr eigenes Zimmer haben können. Aber auch Gefahren, das wird spätestens dann klar, als Iman sehr zur Überraschung seiner Frau Namijee mit einer Pistole nach Hause kommt.
Die habe ich bekommen, von ganz oben.
Wozu?
Zum Schutz der Familie. Nimm sie. Keine Angst, sie ist gesichert.
Wie schwer sie ist. Erzählen wir es auch den Kindern.
Noch nicht.
Sie würden sich freuen und wären stolz darauf, dass Ihr Vater jetzt Richter ist.
Kein Richter, Ermittlungsrichter.
Spielt keine Rolle.
Wie du weißt, gehe ich an den Revolutionsgerichtshof. Er ist nicht gerade beliebt.
Ja, diese Beförderung bedeutet auch, dass die Familie unter strengerer Beobachtung steht. Entsprechend ermahnt die Mutter die beiden Töchter, die Schülerin Sana, noch ein Teenager, Reswan, die mit 21 am Anfang des Studiums steht, keine Fotos in den sozialen Medien und den Hijab immer korrekt tragen, denn kurz zuvor, du hast es schon erzählt, wurde die 22-jährige Jina Mahsa Amini wegen eines verrutschten Hijab festgenommen und ist dann in der Folge gestorben. Wie schon in früheren Filmen bricht Rossolov die Politik in Iran wieder auf die intime Perspektive einer kleinen Familie herunter.
Vermutlich halten sich zwei heranwachsende Töchter nicht an die Verbote ihrer Eltern, oder?
Das stimmt. Vor allem Reswan gerät in der Uni in den Sog eines frischen Windes, vor allem durch ihre Freundin Sadaf, die hier am Telefon sozusagen live von den Ereignissen berichtet.
Sadaf, rufen Sie da auch Parolen?
Ja.
Lass das, die Nachbarn.
Ich will das aber sehen.
Auch im Studentenheim?
Das musst du doch hören. Hörst du das nicht?
Hast du auch was gerufen?
Ja, klar. Und ohne Kopftuch.
Ist nicht wahr. Du bist echt so cool.
Hey,
du bist wahnsinnig. Was machst du?
Ich habe euch gerade ein paar Videos geschickt.
Die werden doch alle gefiltert. Was soll ich denn darauf sehen?
Ich schick dir einen VPN-Zugang.
Ja, man merkt schon, welch wichtige Rolle Handys und die darauf gedrehten und dann im Netz verbreiteten Filme spielen. Und diese Handyvideos von den Ausschreitungen auf der Straße und von den gewalttätigen Versuchen der Polizei, sie niederzuschlagen, nutzt Rossolov, um die bedrückende Enge dieses familiären Kammerspiels immer wieder aufzubrechen. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis die beiden Töchter die Ansichten, die Wahrheit ihres Vaters hinterfragen, ihn immer stärker auch herausfordern.
Ich habe gesagt, das sind alles Lügen. Aber Kind, ich bitte dich.
Woher weißt du, dass das Lügen sind?
Nun, ich sehe es, weil ich hier lebe.
Sicher, dass du all das siehst, oder sind es vielmehr Feinde, die dir das einflüstern?
Was für Feinde, Papa? Meine Freunde wurden verprügelt und festgenommen vor meinen Augen. Eine junge Frau wird umgebracht, weil sie keine Kopfbedeckung trägt. Wieso?
Sieh mal, deine Informationen sind falsch. Sie wurde nicht umgebracht. Sie hatte einen Infarkt, aber der Feind verbreitet etwas anderes. Er verbreitet Lügen. Und dann glaubst du, sie wurde umgebracht.
Ich weiß, dass es ganz normale Menschen sind, die ein normales Leben in Freiheit führen wollen. Wie an vielen anderen Orten.
Nicht als dein Vater. Vielmehr als jemand, der länger als du alt bist, in diesem Land lebt. Sollte ich da nicht besser wissen, was los ist?
Nein. Nein, Papa, glaub mir. Du weißt es nicht. Du steckst zu tief drin. Und willst es bewahren, koste es, was es wolle.
Ein bekanntes Thema. Ein Vater steckt fest. Anke, was hat's denn mit dem Titel des Films auf sich? Was ist die Saat des heiligen Feigenbaums?
Ja, das wird am Anfang des Films erklärt. Die Samen dieses Feigenbaums gelangen über Vogelkot auf andere Bäume, wo sie dann austreiben und den Wirtsbaum mit ihren Ästen erwürgen. Das ist eine vielschichtige Metapher, nicht ganz klar, wer hier der Bürger ist, das Regime des Gottesstaates, das den Bürgern jede Freiheit nimmt, die Kinder, die den Vater herausfordern oder die Frauen, die den Männern Paroli bieten oder vielleicht der Filmregisseur, der das Land befreien will.
Ich habe ja eingangs das etwas salopp beschrieben, Rasulov musste heimlich drehen. Kannst du uns das etwas besser ausmalen, also diese Drehbedingungen in einem Überwachungsstaat?
Ja, da sind die iranischen Filmemacher ja inzwischen sehr einfallsreich. Sogar im Hausarrest gelang es zum Beispiel Jafar Panahi noch einen Film zu drehen. Die Saat des heiligen Feigenbaums wurde natürlich auch heimlich gedreht mit kleinen Kameras unter dem Radar der Zensurbehörden in insgesamt 3 Monaten, also eine relativ lange Zeit. Und bevor der iranische Staat überhaupt von dem Film wusste, ist Rasulov dann heimlich ausgereist. Heimlich, weil sein Pass 2017 schon eingezogen wurde. Ebenso wie viele auch der Darstellerinnen und die wichtigsten Teammitglieder. Der Tonmann wurde beim Versuch der Ausreise festgenommen. Aber die iranischen Behörden wussten von der Existenz dieses Films erst, als er in Cannes lief und dort ja auch mehrfach ausgezeichnet wurde.
Lass uns noch mal kurz zurückspringen in den Film, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wie geht's denn mit der Familie weiter?
Ja, die Familie ist im Grunde ein Spiegelbild, ein Mikrokosmos der iranischen Gesellschaft mit den unterschiedlichen Positionen zum Terrorregime. Der Vater, der ja zunächst gar kein Hardliner ist, der zweifelt und bedrückt ist, als von ihm verlangt wird, ein Todesurteil zu unterschreiben, ohne die Beweise zu prüfen und unter dem Druck, womöglich wie sein Vorgänger gekündigt zu werden, beugt er sich dann doch, rechtfertigt sich selber mit dem Glauben, das sei Gottes Befehl, das Gesetz unseres Landes. Da ist der Film auch universell über die Situation in Iran auf jedes autokratische System gemünzt. Also Rasulov verarbeitet hier ja auch eigene Gefängnis- und Verhörerfahrungen mit den Fragen, was überhaupt dazu führt, dass die mitmachen. Und dann gibt es auf der anderen Seite oder mittendrin die Frau, die immer wieder zu vermitteln versucht, aber mit dem wachsenden Zweifel auf die Veränderungen ihres Mannes schaut und schließlich die beiden Töchter, die vom Aufbruch der ja hauptsächlich von Frauen geführten Widerstandsbewegung mitgerissen werden. Also die Fragen stellen und widersprechen. Und diese Dynamik spitzt sich dann immer stärker, intensiver zu, als die Dienstwaffe des Vaters verschwindet und er zunehmend dann auch die Verhör- und Druckmethoden, die er von der Arbeit kennt, auf seine Familie anwendet.
Also eigentlich auch ein bekanntes Muster, 3 Frauen gegen einen Mann.
Ja, in der Folge des Todes von Gina Masa Amini wurden die ja zur treibenden Kraft der Widerstandsbewegung. Die Künstlerin Shirin Neshat hat damals ja auch gesagt, dass das eine Kraft ist, die sich nicht mehr bändigen lässt. Und tatsächlich gibt es dann am Ende dieses sehr beklemmenden und starken Films eine hoffnungsvolle Note, lange schon vor dem tatsächlichen Sturz von Assad. Überhaupt haben die Frauen eine sehr starke Stimme, auch in diesem Film. Also der Revolver als Symbol des Patriarchats auf der einen Seite, aber dann eben diese Stärke der Frauen, die sich dagegen auch auflehnen und schon in den melancholischen Liedern von Raha Yousefi im Soundtrack von Kazan Mahmoud.
Im Hintergrund hört man es ganz leise ticken. Das ist wirklich ein beklemmender Soundtrack auch. Anke, wir haben den Film ja nun auch auf der Shortlist beim Auslands-Oscar. Welche Chancen räumst du ihm ein?
Ich könnte mir vorstellen, dass der ganz gute Chancen hat. Der ist ja, ich meine, der ist halt von Deutschland produziert. Ist ja eigentlich kein deutscher Film, aber dadurch, dass der von uns produziert, mitproduziert ist, hat er dann halt auch ein Recht, da vorzukommen. Und ich denke mir, in die Shortlist wird er schon auf alle Fälle kommen.
Wir geben uns noch mal ein paar Töne, einfach um den Iran zu würdigen. Machen wir?
Gerne.
Kamandar. Und natürlich weniger den Iran als die weibliche Kraft dort. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Anke Sterneborg war das über die Saat des heiligen Feigenbaums. Seit gestern läuft der Film in unseren Kinos. Und zwar in deutscher Synchronisation, aber auch im Original auf Farsi mit deutschen Untertiteln. Anke, dir vielen Dank.
Gerne.